Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute ist auch wieder mal als Co-Host mit dabei mein Ressortleiter Patrick Lang. Deswegen, hi Patrick, schön, dass du auch da
Hallo.
Bist.
Hallo, nicht an deiner Seite, aber emotional, nur nicht räumlich.
Genau, nur nicht räumlich, ja. Patrick, du warst ja kürzlich erst als, man möchte das sagen, Gastdozent an der Hochschule Coburg und kamst zurück mit den Worten, Luca, ich habe da jemanden für den Podcast. Und dann hast du es kurz erläutert und da dachte ich so, auf jeden Fall, wir müssen unbedingt Marco Denk einladen. Und ich würde sagen, gesagt, getan, denn er lehrt in Coburg an der Hochschule vielleicht zu den wichtigsten Themen rund um die Elektromobilität, die jetzt nicht dezidiert Batterie oder die E-Maschine betreffen. Sein Fachgebiet ist nämlich das Thema Leistungselektronik, Thermomanagement, also zwei wirklich wesentliche Variablen, die den Wirkungsgrad und das ganze Fahrverhalten drumherum, das Laden etc. pp. Maximal beeinflussen. Also das, was den Elektroautofahrer vielleicht nervt und vielleicht auch sehr, sehr erfreut. Und mit ihm wollen wir genau über diese Themen heute sprechen, wo wir da stehen, was noch kommt, wie er die allgemeine politische Gemengelage, auch was Forschung und so weiter sieht, betrachtet. Und deswegen, Marco, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast und wir heute sprechen dürfen.
Vielen Dank. Ich freue mich für die Einladung. Ich freue mich, euch kennenzulernen, ja. Und werde berichten, ja, über das, was mir so widerfahren ist, ja, in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren, ja, meines Berufslebens.
Sehr, sehr wunderbare Überleitung. Kannst du dich vielleicht wie jeder Gast einmal am Anfang nochmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, wo du hin willst noch und warum wir uns vor allem dich merken müssen?
Ja, das mache ich sehr gern. Also ich habe gestartet mit einer Ausbildung, ganz klassisch. Ich komme aus, früher hätte man gesagt, einfachen Verhältnissen, ja, mit einer arbeitenden Mama und einem arbeitenden Papa, ja. Bei mir in der Familie hat niemand studiert, ja, von daher wusste ich ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht, dass man überhaupt studieren kann. Mein Papa hat gesagt, mach doch eine Ausbildung, dann habe ich das auch gemacht und das war auch eine super Entscheidung, ja, denn es war eine klasse Basis für mich. Ich habe damals Mechatroniker gelernt, also so eine Mischung aus Mechaniker und Elektroniker. Und dann hat es mich eigentlich gepackt. Ja, ich sag mal, ab dem zweiten Lehrjahr wusste ich, Technik, das ist genau mein Ding, das interessiert mich. Und ja, ab dann ging es eigentlich weiter. Ja, ich wollte die Dinge tiefgreifender verstehen. Ich habe das Abi nachgemacht, ja, über den zweiten Bildungsweg, habe dann Elektrotechnik studiert in Friedrichshafen am Bodensee. Dann einen Master draufgelegt in Amberg an der Hochschule. Und mit dem Master habe ich dann eine Zeit lang gearbeitet. Ja, ich war Entwicklungsingenieur bei einem Automobilzulieferer. Und ich habe gemerkt, ja, das war schön, dort in der Entwicklung tätig zu sein. Aber ich wollte die Dinge doch noch tiefgreifender verstehen. Ja, und ich habe gesehen, dass so viele Potenziale überall herumliegen, ja, die in einer Entwicklungsabteilung nicht gehoben werden können zum Teil, ja, weil die Freiräume fehlen. Und ja, habe mich dann entschieden, noch zu promovieren. Ja, das heißt, ich bin in die Forschung gegangen, habe promoviert im Bereich Leistungselektronik an der Universität in Bayreuth und habe dort, denke ich, ganz gut was geschaffen. Ja, meine Arbeit. Damals ging es um Leistungshalbleiter aus Silizium, ja, IGBTs waren das. Und ja, da gab es eben ungelöste Probleme und so ein Fitzelchen Problemchen. Ich glaube, da habe ich zumindest einen Teil dazu beigetragen, dass das gelöst wird. Habe da auch 3 oder 4 wissenschaftliche Auszeichnungen damals bekommen dafür. Und das war eine tolle Zeit in Bayreuth, ja. Volle Pulle, also voller Einsatz. Da gab es nichts anderes nebenbei. Ja, das war tatsächlich ein Leben für die Wissenschaft. Ja, und zwar von Montag bis Sonntag. Ja, da gab es kein Wochenende, da gab es keinen Feierabend. Da gab es teilweise ein Feldbett, ja, neben meinem Laboraufbau, ja, auf dem genächtigt wurde. Voller Einsatz.
Das ist ja eigentlich ein Drehbuch für so einen Marvel-Comic fast schon.
Ich musste gerade an Heisenberg denken irgendwie.
Ja,
mich hat's gepackt. Ja, mich hat's niemand dazu gezwungen. Ja, ich wollte dieses Problem lösen. an der Uni, ja, irgendwann endet die Zeit an der Uni halt, ja, das ist für die meisten so und das ist auch gut so. Direkt nach meiner Promotion habe ich die Möglichkeit bekommen, von der ZF Friedrichshafen AG einen neuen Entwicklungsstandort aufzubauen, ja, in Bayreuth, nahe an der Universität, ja, um eng zu kooperieren, ja, das Wissen aus der Universität direkt rein in die Vorentwicklung eines Tier Ones. Und ja, hatte da die Möglichkeit, also diesen Standort von null an aufzubauen, ja, das heißt von der Miete des Gebäudes, ja, der Einstellung der Mitarbeiter, der Anschaffung des ganzen Equipments, ja, also von der Pike weg diesen Standort aufgebaut. Und ja, damals, das war dann 2018 so in der Richtung, ja, da kamen damals eben dann die neuartigen Leistungshalbleiter. Mhm. Ja, das Silizium wurde teilweise abgelöst durch das Siliziumkarbid, ja. Gleichzeitig kam die 800-Volt-Technologie. Und diese beiden Themen habe ich dann dort an diesem neuen Entwicklungsstandort forciert. Ja, wir haben damals für die ZF den ersten Siliziumkarbid 800 Volt Inverter entwickelt. Das war super spannend. Ja, der Inverter hatte eine Größe, ja, ich sag mal von der Fläche her wie ein Notebook ungefähr. Ja, 10 Zentimeter hoch. Und über diesen Inverter flossen, also ich sag mal, wir hatten 800 Volt Technologie, hatte ich ja schon gesagt. Und wir haben über diesen Inverter fast 1000 Ampere drüber gebracht. Ja.
Wow.
Ja, über so eine Schuhschachtel.
Das ist so Elektros-Level.
Also das war wirklich damals Faszination pur, ja, Technik pur. Ich hatte damals mein Team, ja, ein bisschen unkonventionell, sage ich mal, zusammengestaltet, ja, was im Nachgang betrachtet mit ein Enabler war, ja, warum das auf so einer kleinen Größe funktioniert hat. Und zwar habe ich mir nicht lauter Elektroingenieure zum Beispiel geholt, ja, sondern ich habe die Disziplinen sehr weit gestreut. Ja, ich hatte einen Mechaniker, einen Layouter, einen Elektriker, einen, der sich mit Fluiddynamik auskennt, eine, die sehr gut programmieren kann. Ja, also das heißt, unterschiedliche Disziplinen in einem Team, das gab es bislang dort nicht. Ja, bislang gab es sortenreine Teams. Das waren halt die Elektriker, das waren die Layouter, das waren die anderen. Ja, und bei mir in Bayreuth, ich hatte alles zusammen. Ja, und Leistungselektronik braucht alles zusammen. Ja, nur dann wird es gut. Ja, denn in der Leistungselektronik passiert einfach alles zusammen auf kleinstem Raum. Ja. Und jede Teamgrenze oder jede Abteilungsgrenze macht das Ergebnis einfach schlechter. Ja. Und deswegen dieses interdisziplinäre Team, das war damals echt ein super Enabler. Und also ich glaube, auch da haben wir gut was geschafft. Ja, wir haben dann auch mitgemacht bei größeren Akquisen. Ja. Ja, für die deutschen OEM, den wir damals gerne geholt hätten, für den hat es leider nicht gereicht. Das sind wir zweiter Platz geworden. Aber wir haben es trotzdem nicht umsonst gemacht. Die Inverter, ja, für die wir damals die Grundlagen gelegt haben, die fahren jetzt in Sportfahrzeugen, ja, herum. In italienischen Sportfahrzeugen. Ja.
Aha.
Von daher, es war nicht ganz umsonst. Ne? Ja, dann musste ich dort weg. Ich sage mal aus privaten Gründen. Ich wollte dort auch weg aus privaten Gründen. Es kam Meine erste Tochter kam auf die Welt, ja, und dann war es schwierig, ja, zu sagen, man fährt vor der Arbeit noch fast eine Stunde einfach Auto, ja, arbeitet dann seine 8-9 Stunden und dann wieder heim. Und ja, für mich hat eine neue Etappe begonnen in Bamberg. Ja, in Bamberg bei der Firma Brose als Automobilzulieferer ja bekannt, ja. Hauptsächlich für, ich sag mal, Sitze und Türen, ne?
Ja.
Kennt man da, ne? Dass Brose auch irgendwas mit Antrieben macht, ja, das ist eher den wenigsten bekannt, ne? Aber nein, Brose hat auch eine Business Unit, die heißt Antriebe, ja, also Drives. Da geht es jetzt nicht um den Elektroantrieb an sich, ja, um den Fahrzeugantrieb an sich, sondern eher um Komponenten für den Elektroantrieb. Das heißt zum Beispiel, geht es dort um Kühlerlüftermodule, um Ölpumpen, ja, aber auch um Antriebe für zum Beispiel E-Bikes, Ja,
ich wollte gerade sagen, da kenne ich die nämlich her. Ja.
Genau, ja. Also da komme ich auch her. Und ja, wir wollten damals einsteigen in ein neues Produkt, ja, nämlich in ein E-Mobility-Produkt, nämlich in den elektrischen Kältemittelverdichter. Mhm. Ja, also man hat ja im Elektroauto nicht mehr den klassischen Klimakompressor, sage ich mal, ja, der irgendwo am Verbrenner dranhängt.
Genau, ja, der Riemengetriebene, ja.
Nein, das hat man nicht, das wäre viel zu ineffizient, ja, wenn man den da irgendwie an den Antrieb einfach dran bauen würde. Dort hat man ja einen elektrischen Kältemittelverdichter, das heißt, man hat einen Verdichterkopf, ja, und der wird halt angetrieben über einen Elektromotor, mhm. ja. Der Kältemittelverdichter ist der größte Nebenverbraucher im Fahrzeug, ja, also nach dem Traktionsantrieb kommt gleich der Kältemittelverdichter, ja, der hat, ich sag mal, um die 8 kW Leistung, das heißt schon spürbar, ja, das heißt auch dessen Wirkungsgrad ist relevant, ja, für die Reichweite, vor allem im Sommer, ja, wenn man klimatisiert, aber auch im Winter, ja, wenn der Kältemittelverdichter die Wärmepumpe im Fahrzeug antreibt. Von daher, ja, also auch in diesem Kältemittelverdichter hat man schon Möglichkeiten, ja, das Produkt zu verbessern. Ja. Mhm. Und ja, das hat mich dann doch motiviert.
Ja. Du brauchst schon die richtigen Projekte, ne?
So, ich merke schon. Ja, ich mache nichts ohne Motivation.
Ja, ja,
Motivation
ja.
ist mir ganz
gut und
wichtig.
Richtig so. Gut und ja, richtig ja. so.
Ja, ja. Genau, dann also ja in diese Kältemittelverdichter-Thematik eingestiegen, 400 Volt und 800 Volt Verdichter entwickelt. Und ja, parallel dazu hatte ich damals schon einen Lehrauftrag ja hier in Coburg. Habe hier die Grundlagen Elektrotechnik gelesen, ja, weil mir dieses Weitergeben des Wissens, ja, das war mir immer schon zentral wichtig, ja. Das Ausbilden, ja, von Menschen, vielleicht ein bisschen auch das Weg mit Formen, ja, von den Menschen, ja. Ja, um ihnen eine Idee zu geben, wie es vielleicht klappen kann, ja, wie kommt man im Studium zurecht, wie kommt man im Leben zurecht, ja, im beruflichen Leben zumindest, ja. Das war mir schon immer wichtig. Und deswegen hatte ich dann damals praktisch parallel schon meinen Lehrauftrag, ja, habe die Grundlagen Elektrotechnik da gelesen, habe tolle Beziehungen aufgebaut zu den Studis hier. Grundlagen Elektrotechnik, das ist das Brecherfach hier, ja, das ist einfach mit das Komplizierteste, ne? Aber letztlich ist es auch immer eine Frage, wie man es erklärt.
Ja, ja, klar, ja.
Ist seit dir die Abbruchquote gesunken?
Nee, merkwürdigerweise nicht. Ja. Ja, aber zumindest, ich glaube schon, dass ich einige Studis für die Elektrotechnik gewinnen konnte. Ja. Mhm. Wir haben dann solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel, da gibt's Rechenverfahren, ja, um ein komplexes Netzwerk zum Beispiel, ja, zu lösen. Ja. Mhm. Wie sind die Spannungen und Ströme in so einem Netzwerk? Ja. Und dieses Berechnungsverfahren, das kann man super kompliziert erklären, wenn man will. Das kann man aber auch einfach tun. Ja. Mhm. Und ich habe das runtergebrochen, ja, dass das auf ein Päckchen Pudding, ja, vom Dr. Oetker passt. Ja, das heißt, okay. Es wie eine Art Kochrezept, ja, wie vorzugehen ist. Habe dann das Pudding-Päckchen eingescannt. Mhm. Oben, wo Dr. Oetker stand, habe ich Dr. Denk reingeschrieben. Und da, wo die Zutaten und das Rezept stand, da stand dann eben die Knotenpotenzialanalyse, ja, wie das Stück für Stück funktioniert. Und zusammen mit meinen Kids habe ich dann ja, das praktisch ausgedruckt, ausgeschnitten und auf Päckchen Pudding draufgeklebt. Ja, und jeder Studi hat so ein Päckchen Pudding mit der Knotenpotenzialanalyse bekommen. Und neulich habe ich jemanden getroffen, ja, einen Studi, der jetzt schon im Job ist, ja, und so, der hat mich wieder darauf angesprochen, ja, dieses Päckchen Pudding, ja, dass ihm das einfach in Erinnerung geblieben ist.
Ich wollte sagen, das ist wie in der Schule auch. Das sind diese Dinge, wo du irgendwie mitnimmst. Vielleicht würden wir dann sogar Elektrotechnik verstehen, Patrick, wir zwei.
Möglicherweise, wenn man es mit Pudding einfliegt, dann könnte das funktionieren. Ja.
Genau, also da hatte damals schon Spaß, dann da in der, ja, mich mit Studis da praktisch. Ja, dort den ein Stück weit in die Elektrotechnik mit reinzuhelfen. Mhm. Ja.
Also ich denke, die Leidenschaft fürs Thema ist sehr, sehr deutlich geworden. Das kann man, glaube ich, sagen. Würde mich interessieren, von jemandem wie dir, der so brennt auch für ein Thema, ist es dann super ärgerlich, wenn man sich so umhört, gerade jetzt im Umfeld der jüngst hinter uns liegenden Bundestagswahl, hörst du ja immer wieder große Zweifler der E-Mobilität, Leute, die das gar nicht verstehen oder auch einfach kategorisch ablehnen. Nervt einen sowas, wenn man es besser weiß?
Nein, das nervt nicht. Denn es gibt ja einen Grund dafür. Ja? Der Grund ist, die E-Mobilität, für viele ist das etwas Unbekanntes. Ja? Und Menschen fürchten sich vor Unbekannten. Ja? Von daher kann man das den Personen meistens nicht böse nehmen. Ne? Mhm. Aber wir können daran arbeiten, ja, die Unbekannten aufzuklären. Ja? Das heißt, man kann Verständnis schaffen. Mhm. Ja? Das ist, finde ich, das Wichtigste, ja, was man tun kann. Ja? Mhm. Verständnis schaffen. Ja? Denn viele denken ja, oder ich könnte mir vorstellen, ja, dass viele meinen, in der Elektromobilität, da kommen irgendwelche Technologien zum Einsatz, da kommt irgendein Wissen zum Einsatz, ja, welches in Deutschland vielleicht nicht existent ist, ja, oder welches in anderen Teilen der Welt viel besser aufgebaut wurde. Mhm. Für viele ist eine Batterie eine Blackbox, ja, da sind irgendwelche komischen Sachen drinnen, ja, von denen man keine Ahnung hat. Das ist nicht so, ja. Wenn ich eine Batterie aufmache, in einer Batterie sind so viele klassische Ingenieursdisziplinen drin. Mhm. Ja, da ist der Maschinenbau drin, da ist die Elektrotechnik drin, die Fluidik, ja, die Informatik, natürlich auch die Chemie, ja, und da muss man ehrlicherweise sagen, bei der Chemie, ja, da spielt die Musik gerade an anderen Teilen der Welt. Aber die Chemie alleine, ja, macht ja keine Batteriepack aus, ja. Selbst wenn die Chemie an anderen Teilen der Welt aktuell noch passiert, ja, dann gibt's noch so viel zu tun, ja, um aus einer Zelle zum Beispiel, ja, einen sicheren, ja, und in Massenproduktion herstellbaren Batteriepack zu entwickeln, ja, der, ich sag mal, 10, 15 Jahre betrieben werden kann und danach im besten Fall noch in eine Second-Life-Applikation geht oder eben ins Recycling.
Ja. Ich meine, das sehen wir ja allein schon, wenn wir solche Sachen wie diese dicke Rundzelle von Tesla dann anschauen, die auf den Markt gebracht wurde oder veröffentlicht wurde, und alle waren so, wow, was hat der gemacht? Der hat den Tab verändert, der hat im Wesentlichen meiner Meinung, Verständnis nach, viele mechanische Elemente, die wir vorher in der Zelle hatten, einfach neu gedacht. Oder nicht er, nicht Musk vielleicht selbst, aber die Leute dort. Sein und Team. Haben mit einer mehr oder weniger bestehenden Chemie arbeiten können weiterhin. Und damit aber viel, viel, viel mehr aus der Zelle rausholen. Und es war nur, in Anführungszeichen, oder viel davon war meines Wissens nach mechanisch. Also
auch außerhalb der Zelle. Ja. Eine Zelle will ja kontaktiert werden. Ja. Eine Zelle will elektrisch und auch thermisch kontaktiert werden. Ja.
Ja.
Ein Verbund aus Zellen, ja, will in einem Modul, ja, oder in einem Pack integriert werden. Ja. Ja. Dabei spielen so viele klassische Ingenieursdisziplinen eine Rolle. Ja. Mhm. Also selbst wenn wir heute, ich sag mal, irgendwelche Zellen, ja, Rundzellen oder eben prismatische Zellen zum Beispiel, wenn wir solche Zellen aktuell eben hauptsächlich aus Fernost beziehen, ja, damit aus so einer Zelle ein Batteriepack wird, ja, da steckt enorm viel Wissen, ja, und auch Differenzierungspotenzial drinnen, ja, also wo man besser sein kann als andere, ja, in der Kühlung zum Beispiel, ja, von Batteriepacks. Von daher dieses Blackbox, ja, das ist einfach völlig verkehrt, ja. Man muss die Menschen motivieren, ja, sich einer Batterie anzunehmen, ja, und ich bin jetzt gerade dabei, hier ein Seminar aufzubauen, ja, wo man Batterien, ja, wirklich erleben kann, ja, denn dann wird's halt am besten verinnerlicht, ja, das heißt, Ziel ist es, wir haben ein Elektroauto, wir geben es auf die Hebebühne, wir bauen die Batterie aus, wir zerlegen sie, ja, bis auf das Zelllevel herunter, wir schauen uns die Komponenten an, die da drin sind, wir schauen uns die Technologien an, die da drin sind. Mhm. Wenn wir das alles gesehen haben, bauen wir die Batterie wieder zusammen, bauen sie ins Auto ein und fahren wieder damit rum. Mhm. Ja, das ist einfach etwas, wo ich überzeugt bin, dass das hängen bleibt, ja, und dass das dann auch Zweifler überzeugt.
Gibt es auch Pudding dabei?
Das ist eine gute Idee. Ja, also das hatte ich bislang noch nicht im Plan, aber...
Würde ich empfehlen. Das hat sich offenbar bewährt, ja.
Ja, ist ein guter Gedanke.
Ja. Aber wie siehst du denn dann aktuell die ganze Gemengelage gerüstet? Also auch gerade auch wieder Richtung Bundestagswahl gedacht. Man hat jetzt gehört, dass die Batterieforschung hat sich oder generell die ganze Forschungslandschaft hat sich nach dem letztjährigen Cut in Kosten ja tierisch aufgeregt und in den Dreck geworfen, weil es furchtbar ist alles, kein Geld mehr, keine Investition. Wie siehst du das aktuell? Ist es bei euch auch so? Ist es auch deine Wahrnehmung? Und vielleicht noch in die Zukunft geguckt, was würdest du dir wünschen oder wovor hättest du jetzt Sorge, dass passiert mit der sich jetzt bald konstituierenden neuen Regierung?
Ja, also ich würde sagen, wir sind aktuell in einer Übergangsphase. Ja, die Elektromobilität ist immer noch jung. Ja, wir sind, ich sag mal, in einer ersten Generation, ja, an Elektroautos, die wir auf den Straßen haben, die wir entweder in Deutschland bauen oder die wir aus China oder aus Amerika importieren. Ja, ich würde das mal zusammenfassen als erste Generation. Ja, das ist etwas, das ist schon ganz schick. Ja, man kann damit, ich sag mal, 500 Kilometer fahren. Das ist schon mal ein guter Start. Ja, was nicht passt, sind die Kosten. Ja, die meisten können sich ein Elektroauto einfach nicht leisten. Ja. Aber dafür gibt's ja auch Gründe, ja. Ein Grund ist eben, ja, wir sind am Anfang, ja. Das heißt, die Skalierungseffekte sind noch klein, ja, die Erfahrungskurveneffekte sind noch klein. Dort wird sicherlich alleine durch Einführung der Massenproduktion, ja, das wird sicherlich einen Effekt haben.
Von den Komponenten meinst du jetzt auch oder von ganzen Autos?
Von den Komponenten und dann aber auch vom ganzen Auto.
Von allem.
Ja? Beispiel Batterien. Ja, aktuell sind wir ja bei den Batterien. Es gibt ja fünf Generationen an Batterien, von denen man spricht. Aktuell sind wir, ich sag mal, in der dritten Batteriegeneration. Ja? Die dritte Generation ist identisch zur zweiten Generation, nur prozessoptimiert. Ja? Also das heißt, Fertigungskosten optimiert. Das passiert gerade. Ja, aktuell haben wir Herstellungskosten für eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie von um die $80 pro Kilowattstunde. Und das Ziel, das Generation 3-Ziel, ja, ist, diese Kosten zu halbieren. Ja, also auf $40 pro Kilowattstunde. Und das nicht irgendwann in, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren, sondern es sieht so aus, als ob das Ziel diese Dekade erreicht werden
kann. Genau, in den 2030, also in den 2020ern.
Die Batterie ist der größte Kostentreiber im Auto aktuell. Ja, wenn sich dort der Preis halbieren wird, ja, durch die wesentlichen Säulen, ja, woher soll diese Preishalbierung kommen? Ja, also ein Fakt ist ganz sicher das Thema Energie. Ja. Der Energiepreis wird sich reduzieren müssen, ja, damit Batterien günstiger hergestellt werden können, ja, und das wird passieren, indem zum Beispiel zwischen oder neben Batterie-Gigafactories, ja, neben diesen Fabriken werden Photovoltaikparks zum Beispiel entstehen, ja, sodass Energiekosten reduziert werden können, ja. Es gibt aber auch Potenziale bei zum Beispiel bei der Automatisierung, bei der Digitalisierung, Industrie 4.0, ja, sodass man eben weniger Personal braucht für eine Batteriezellfertigung. Ja. Es gibt noch, keine Ahnung, ich sag mal 10 weitere kleinere Enabler, aber das sind die beiden größten Kostenblöcke. Ja. Also allein bei der Batterie jetzt mal gesprochen, ja, da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren, ja. Und für mich ist eines klar, die batterieelektrische Mobilität, ja, also Elektrofahrzeuge werden langfristig günstiger werden als Verbrenner. Ja.
Muss ja so sein.
Sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb. Ja. Und das wird es letztlich ausmachen, ja, dass sich diese Technologie durchsetzen wird. Ja. Nicht unbedingt Argumente wie, ich will jetzt unbedingt das Klima verbessern. Ja, das wird für die meisten wahrscheinlich kein Argument sein. Ja?
Ich denke auch, der ideologische Grund allein wird es nicht reißen. Nee. Aber das ist im Prinzip eigentlich genau das, was man immer wieder von, ich sag mal, von ja, Vordenkern im weitesten Sinne hört. Ich hab das zuletzt vom Formel E Gründer gehört, der auch sagte, wir werden die nachhaltigen Technologien nur dann am Markt etablieren, wenn die auch preislich attraktiv sind. Also das muss immer zusammenkommen, sonst wirst du es in der Masse nicht schaffen.
Ja.
Vor dem Hintergrund frage ich mich, was kann denn Generation 5 der Batterie? Weiß man das schon?
Nein, Generation 5, da geht es dann gar nicht mehr um Performance, da geht es dann eher um, wie kann ich das Lithium substituieren? Ja, denn, nee, nicht recyceln. Einfach substituieren. Also ja, die Bedarfe an Batterien werden derart steigen, dass die Lithiumproduktion wahrscheinlich
reicht dann nicht mehr aus,
wird nicht ausreichen wird. Mhm. Ja, auch die Lithiumproduktion plus das, was alles wieder recycelt wird, ja, kein Lithium-Ionen darf vergeudet werden. Aber selbst dann wird es wahheinlich nicht ausreichen.
Das ist eine schöne Headline für diese Folge auch. Vielleicht wird kein Lithium-Ionen darf vergeudet werden, finde ich schön.
Ja, das ist meine absolute Überzeugung, ja. Und da werden wir in Deutschland auch eine Schlüsselrolle spielen, ja, nämlich beim Recyceln.
Okay. Mhm. Ja. Da siehst du uns an der vorderen Front der Entwicklung.
Ja. Das ist in der Entwicklung, aber auch im Nutzen. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache nichts ohne Motivation und so empfehle ich das auch anderen. Ja, wir haben in Deutschland nicht die Rohstoffe, ja, die man braucht, um eine Batterie zu bauen. Ja, aber wir können diese recyceln. Ja, von daher würde ich fast noch weitergehen und sagen, ja, das Lithium-Ion darf nicht vergeudet werden und jedes Lithium-Ion, das in Deutschland ist, das muss auch hier bleiben. Ja, das muss hier recycelt und wieder eingebaut werden, ja, in neue Batterien. Ja.
Verstehe.
Ja, also das Recyceln, das ist unsere Rohstoffquelle in der Zukunft. Mhm. Ja, so kommen wir an Rohstoffe ran. Ja, von daher ist das Thema Recyceln für uns in Deutschland, für unsere deutsche Industrie total wichtig.
Mhm. Ja, da gibt's ja auch meiner Meinung nach einige Projekte, die auch also von der Regierung, von der EU und Co. Vorangetrieben werden. Aber nochmal auf die politische Ebene abgezielt. Siehst du uns da gerade gut aufgestellt? Haben die Entscheider das im Blick, worauf es da ankommt? Oder ist das, weißt du das, aber die nicht?
Ich bin mir unsicher, was auf politischer Ebene alles mit reinspielt. Ja, wir in Deutschland, was ich schon wahrnehme, ist, wir haben ein zwischen den Stühlen Problem. Mhm. Ja, und das haben andere Länder nicht. Ja, andere haben sich klar für den einen oder den anderen Stuhl entschieden. Ja? Mhm. Und wir in Deutschland, wir sitzen ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja? Dadurch gibt's eine gewisse Ratlosigkeit für die Unternehmen. Ja? In welche Richtung soll ich investieren oder muss ich in beides? Mhm. Ja? Und das finde ich schon ein bisschen schade, ne? dass da nicht eine klarere Ansage kommt, ja? Dass dieses klarer kommuniziert wird. Ja? Aus meiner Sicht, gut, ich bin jetzt auch in diesem Fachbereich tätig und vielleicht befangen, ja, aber ich bin tatsächlich überzeugt, ja, dass das Elektroauto günstiger werden wird, ja, als das der Verbrenner. Ja, man kann ja die Gründe anführen, ja, wenn wir jetzt auf den Betrieb gucken, ja, der Strom ist einfach günstiger, als wenn ich ein Benzin oder ein Diesel oder irgendwas tanken muss. Ja, Strom ist günstig, ja. Und den Strom, den ich tanke, den kriege ich mit, ich sag mal, 95% auf die Straße.
Ich wollte gerade sagen, der Wirkungsgrad ist doch auch nochmal ein Punkt, ne?
Davon vergeude ich nicht die Hälfte. Ja. Ja. Also die Energiekosten werden günstiger sein. Ja. Mhm. Das zweite ist, die Wartung wird deutlich günstiger sein. Ja. Es gibt keinen Ölwechsel mehr, weniger Verschleiß, ja. Ich habe deutlich weniger bewegte Teile in einem Elektroantrieb. Ja. Die Wartung wird deutlich günstiger sein. Mhm. Und dann haben wir noch als drittes, gut, das ist etwas politisch Initiiertes, aber E-Antriebe sind aktuell noch steuerbefreit, ja, also Steuerbefreiung. Ja. Manchmal auch in der Versicherung günstiger. Ja. Dann kann man seine Treibhauszertifikate kann man verkaufen. Ja. Von daher, also im Betrieb, ja, ich im Betrieb denke ich ja tatsächlich, liegt es auf der Hand, ne? Günstiger. Ja. Und das in der Anschaffung, ja, aktuell noch teuer, ja, aufgrund von eben, die Batterie ist halt aktuell noch ziemlich teuer. Ja.
Aber ich glaube, das ist es nicht alleine, ehrlich gesagt. Also natürlich, klar, denn wir sind wir uns einig, Batterie ist der größte Kostenfaktor im E-Auto. Ich glaube aber, dass gerade in Deutschland viele Hersteller das Problem haben, aufgrund der noch jungen Generation von Elektroautos, das so top-down einzuführen, weil du es als Innovationsleuchtturm erstmal mit allem ausstattest, was geht. Und ist nicht vielleicht auch die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Innovationsstärke von E-Mobilität gleichzeitig ein Hemmschuh für die Preisgestaltung? Könnte ich mir vorstellen zumindest, weil von unten raus so ein Basic-E-Auto, das ist uns bis jetzt ja noch nicht so richtig nachhaltig gelungen.
Ja, nein, gibt's noch nicht, wobei die Hersteller schon gemerkt haben, dass das vonnöten ist. Ne?
So ein Dacia gibt's schon, der ist schon very basic. Also
ja, aber der kostet ja auch, ne? Wo liegt man da? Da ist man wahrscheinlich auch irgendwo bei 30.000, ne?
Nee, das stimmt. Nee.
Kriegst du, glaube ich, für 20.
Genau, okay. Also ein E-Auto für 20.000 ist das dann.
Aber er ist halt
mit den Einschränkungen, die das dann halt mit sich bringt, in Reichweite, in Komfort, in Ladeleistung etc. pp. Ja. Klar, das stimmt schon. Aber das ist ja nun kein deutsches Auto auch.
Aber was mich interessieren will bei der Geschichte, weil das meiner Wahrnehmung nach eines der mitgrößten Probleme ist diese Innovationskraft, die Patrick gerade angesprochen hat. Wir sehen es heute, erst gestern wieder in einem der YouTube-Kommentare bei uns auch hier im Podcast gelesen, dass die Leute dann sagen, mit meinem Hyundai Ioniq fahre ich im Winter deutlich weniger weit wie im Sommer, weil beispielsweise das Thermomanagement eben noch nicht ganz so am Start war bei der Batterie damals. Also ich habe riesig hohe Innovationssprünge und Verbesserungen zwischen nicht mal Generationen von Autos, sondern einfach weil 2 Jahre dazwischen lagen und der Invest in ein Auto, das sage ich ja, werde ich nicht müde zu betonen, ist es die zweiteuerste Anschaffung eines Deutschen, die er in seinem Leben tätigt und die tut er mehrmals. Und dass die Leute auch in einem gewissen Abwarten sind, wann sich diese Innovationsfähigkeit ein bisschen abflacht und ich nicht das Problem habe. Das sehen wir ja auch bei anderen Kollegen. Also ich werde nicht vergessen, wie JP durch Instagram und Co. rannte und sagte, Taycan kaufen, nie mehr wieder. Ich meine, Carmania geht so, es geht den ganzen Leuten, die auch prominent irgendwie da eigentlich für Werbung machen wollten, wenn ich so sage, aber die kotzen alle richtig ab, weil die richtig viel Geld kaputt gemacht haben, gefühlt, weil man nicht auf die gleichen Kostendegressionen und Wertverluste setzen kann bei vielen. Und dass das ein eigentliches Problem ist, dass man gefühlt müsstet ihr aufhören zu arbeiten und weiter zu entwickeln, sondern mal ein bisschen langsam machen.
Halt, stopp.
Ja.
Aber kommen wir da an so einen Peak, dass wir irgendwie da in so ein Limit reinlaufen, bald oder?
Ja, das ist ja jetzt nicht nur ein Zyklus, ja, den man beim Auto sieht, ja, das ist ja ein Adaptionszyklus, ja, den jede Technologie durchläuft, ja. Das ist bei den Smartphones so, ja, das war bei den Handys so, ja. Da gab es auch jährlich einen großen Vorwärtssprung, ja. Die Dinger wurden immer kleiner jährlich, ja, und man hat auch viel Geld hingelegt, ja. So passiert das halt, ja. Technologie wird erstmal von einer kleinen Gruppe adaptiert, ja, die ist auch bereit dafür, Geld hinzulegen, ja, und die weiß auch, dass es in 1-2 Jahren was Neues gibt, ja. Aber ich denke, über diese Early Adopters, da sind wir hinaus, ja.
Das glaube ich auch.
Ja, es geht jetzt tatsächlich, nein, ich denke, es gibt Fahrzeuge, es sind Fahrzeuge verfügbar, ja, die das Zeug haben, ja, in den Massenmarkt hineinzuspringen, ja. Und dort auch nicht innerhalb von, keine Ahnung, 2-3 Jahren zum alten Eisen zu gehören.
Würdest du ein gebrauchtes, 5 Jahre altes Elektroauto kaufen?
Das würde ich tun. Ja, das würde ich tun.
Ja. Welches?
Es gibt unterschiedliche schöne Autos. Ja. Für mich muss es ja noch praktisch sein, ja, mit Familie. Und von daher würde ich irgendwie in eine SUV-Richtung gehen. Keine Ahnung, vielleicht ein Q4 oder sowas. Mhm. Das ist ganz schick, ja. Das Schöne am Q4 ist auch, man findet sämtliche Informationen darüber im Internet. Ja, also wenn Sie sich mal vom Q4 angucken wollen, wie das Kühlmittel im Antriebsaggregat fließt, ja, auf YouTube finden Sie das Video dazu.
Ja. Okay.
Also Audi hat da, glaube ich, auch eine ähnliche Strategie verfolgt. Ja, wir müssen ja aufklären, ja, was da drin passiert.
Sein.
Ja, die Leute überzeugen, ja, dass da keine Hexerei drinnen passiert, ja, sondern dass dort, ja, gute alte Ingenieurskunst, ja, drinsteckt. Ja, so. Deswegen wäre das vielleicht was ganz Interessantes, ne?
Wo du bei Ingenieurskunst bist, was glaubst du, was kommt denn als nächstes Großes in der Ingenieurskunst? Was bringt die demnächst hervor? In welche Richtung gehen die Entwicklungen gerade? Was sind da die großen Themen, die du siehst, an denen ihr auch vielleicht forscht?
Ja, bei den Batterien haben wir ja schon gesprochen, ne, dass dort jetzt eben die dritte Generation, die prozesskostenoptimierte Generation Einzug erhalten wird. Ja, es wird weniger NMC-Batterie geben, ja, sondern mehr Lithium-Eisenphosphat-Technologie, ja, weil günstiger, sicherer. Das
ist Preisfrage.
Also das ist etwas, was auf jeden Fall sich weiterentwickeln wird, ja. Mhm. Auch die, ja, mal gucken, das haben ja schon ganz viele gesagt, ne, dass jetzt die Feststoffbatterie endlich kommt. Mal gucken, was dahingehend passiert, ja, in so Variables und sowas weiter. Da spielt diese Technologie ja schon ganz gut. Mal gucken, wie das in den nächsten zehn Jahren.
Ich habe jetzt gelesen, Mercedes will das dieses Jahr, glaube ich, noch mit Factorial, haben sie jetzt einen Akku zusammengesteckt, ja. Und in eine S-Klasse eingebaut, meine ich. Und die wollen, oh Gott, lass mich nicht lügen, knapp 1000 Kilometer weit schaffen. Also ja, man zusammen, ja, glaube ich, mit den gleichen Jungs, die vom Formel-1-Team in Brixworth tätig sind. Okay. Wie beim EQXX letztendlich. Und das wäre spannend.
Ja. Die größten Herausforderungen sind ja da, die Lebensdauer-Themen zu lösen.
Genau.
Ne? Von daher, ja, Stückzahl 1 oder Stückzahl 2 kann man ein Auto bauen, ja, mit sowas ist kein Problem.
Unter Laborbedingungen,
ne?
Sind halt
auch nicht massenmarkttauglich.
Ja. Ne? Ja, ich glaube, Hyundai will auch einen Versuchsträger auf die Straße bringen bis nächstes Jahr, meine ich. Ne? Mhm. Also es wird spannend. Ich glaube auch, dass das Rennen ist, gut, das Rennen ist schon lange eröffnet, aber es geht jetzt, sagen wir, in die zweite Kurve mindestens.
Ja. Ja, also da bei der Batterie wird sich sicherlich viel tun. Mhm. Auch bei dem, was um die Batterie herum passiert, ja, also wie wird eine Batterie gekühlt, ja, oder eben temperiert, ja, das ist einfach zentral wichtig, ja, zum Beispiel beim Schnellladen, ja. Wenn man 350 kW in eine Batterie hineinbringt, ja, ja, das gefällt dir eigentlich gar nicht, ne? Und gefällt gar nicht heißt, sie wird kranken, ja, sie wird schneller altern, ja. Und sie altert aber nicht aufgrund der hohen Leistung, ja, oder aufgrund des hohen Stromes, sondern sie altert einfach, weil sie sich dabei erwärmt, ja, weil sie, ich sag mal, Fieber kriegt, ja. Und deshalb ist das Thema Wärme wegkriegen, ja, zum Beispiel beim Schnellladen, möglichst homogen über dem Pack, ja, aber auch möglichst homogen in der Zelle. Ja, also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt den Rand der Zelle kühle, ja, und in der Mitte, keine Ahnung, hat sie 50 Grad, ne? Hat auch nichts gewonnen, ja. Also beim Kühlen spielt ganz viel mit eine Rolle und, naja, hier gibt's zumindest den Trend, ja, weg von der klassischen, von den klassischen Kühlungen, ja, wo man halt ein Kühlfluid, ja, zum Beispiel Wasser, Glykol, unter einem Batteriepack irgendwie durchpumpt. Ja, oder so schlangenförmig durch die einzelnen Zellen, wie der Tesla das macht, weg davon hin in Richtung die elektrische Fluide, ja, also das heißt nicht leitfähige Flüssigkeiten, nicht elektrisch leitfähige Flüssigkeiten, und die werden dann entweder direkt an den Zellen vorbeigepumpt, ja, ohne dass man da noch einen separaten Kanal oder irgendwas braucht, der das führt, oder zum Beispiel auf die Zellen sprüht, ja, Spray Cooling.
Hättest du mehr Berührungsfläche, ne?
Genau, mehr Berührungsfläche und vor allem kein thermischer Widerstand. Ja, man muss nicht mehr, ein kleinerer thermischer Widerstand, man muss nicht mehr durch irgendeine Wärmeleitpaste und einen Kühlkanal durch, ja, bis ich beim Kühlmodium bin, sondern ich kühle direkt an der Zelle außen, ja. Mhm. Und das Ganze hat noch weitere Vorteile. Zum Beispiel sollte wirklich mal eine Zelle thermisch durchgehen, ja, also ein Thermal Runaway, dann kann so ein dielektrisches Fluid, ja, direkt an der Stelle in die Batterie mit eindringen, ja, und den Thermal Runaway dort am Ort des Gestehens unterbinden. Ja.
Tatsache.
Ja, das ist ein riesen Sicherheitsgewinn auch dann.
Klar. Bringt dann wieder Vorteile, genau. Dann kann dieses Venting-System kann dann anders aussehen, ja. Also das heißt, welches im Falle eines Thermal Runaways die Heißgase abführen würde, ja. Dieses kann anders dimensioniert werden, kleiner dimensioniert werden. Mhm. Ja. Aber gibt noch so viele Hebel.
Kannst du das, ich finde das mit dem super spannend, mit diesen Fluiden. Man liest ja auch immer wieder von, gerade wenn es um super Hochleistungssysteme geht, dass die in Ich habe mir das immer ein bisschen vorgestellt wie so ein Ölbad, in das dann die ganzen Zellen einzeln reingelassen werden. Ist das so, ja, dass die dann schwimmend gelagert sind im wahrsten Sinne?
Ja, das Fluid durchströmt unmittelbar die Batteriezellen, richtig. Ja.
Aber bewegt sie, das Fluid muss sich ja dann auch bewegen. Also das wird auch irgendwie gepumpt. Und wie stelle ich aber denn da dann sicher, das habe ich nämlich dann mich gefragt, dass dann trotzdem in der Mitte, also ringsrum, umgeben von Zellen, dass dann da nicht trotzdem viel heißer wird als am Rand. Also habe ich ja das Gleiche, was ich vorher hatte, wenn ich nur am Zellrand bin, eben halt aufs Pack oder aufs Modul gesehen.
Aufs Modul.
Auf Zellebene.
Genau, wieso ist dann die einzelne Zelle, an der das vorbeischwimmt, nicht trotzdem heißer? Weil das Fluid ist ja, wird ja zur Mitte hin wahrscheinlich wärmer werden, bis es wieder
durch den Kühler... Ah, ja, okay, dass sich das überwärmt. Naja, man segmentiert. Ja, also man segmentiert den großen Pack auf kleine Packs. Und diese kleinen Module werden alle mit frischem, also mit gekühltem Fluid angeströmt. Mhm. Ja, und dadurch kriegt man, klar, dieses Modul wird sich dann auch wieder ein Stück weit erwärmen. Ja, aber letztlich übers Pack hinweg kriege ich trotzdem eine relativ gute Temperaturhomogenität hin. Ja?
Okay,
aber das sind genau solche Sachen. Ja? Das ist eine klassische Ingenieursdisziplin. Ja? Das ist Strömungsmechanik. Eine Strömungssimulation, gepaart mit einem Maschinenbau. Ja? Und das ist ein Riesen-Enabler.
Mhm. Ja? Verstehe ich. Aber ist das aus Effizienzgründen, aus Kostengründen, aus Komfortgründen? Was sind da die Treiber in deinen Augen? Auch vor dem Hintergrund gefragt, wahrscheinlich ein ehemaliger Kollege oder vielleicht damals auch noch dein Chef oder Kollege, wie auch immer. Ottmar Scharrer hatten wir mal hier im Podcast von ZF. Was hat der da geleitet? Sehr viel. Ich schreibe euch in die Shownotes im Zweifel. Und mit dem haben wir darüber gesprochen, wie 800 Volt, 400 Volt sich entwickeln wird. Und der war sehr, sehr sicher, dass man damals zwar noch mit Wolfspeed versucht hat, was zu starten, was jetzt ja leider auch nicht ganz so aufging. Aber der war, 400 Volt wird das Maß der Dinge bleiben und es wird so ein paar Exoten geben. Und meiner Wahrnehmung nach sehen wir immer mehr 800 Volt Technik, weil der Komfort halt siegt und die Fragestellung nach schnellen Laden, kurzen Ladestops halt da ist und weil es natürlich irgendwie die Ladeleistung auch ein bisschen das PS-Autoquartett-Spiel ist, dass wir, das ist halt die Ladeleistung und Ladezeit 1080 und Co. Mhm.
Ja.
Wie ist da deine Einschätzung?
Naja, die 800-Volt-Technologie hat sicherlich ihre Vorteile. Ne? Also ein Vorteil ist das Thema Schnellladen.
Mhm.
Ja? Anders wären Ladeleistungen wie 350 kW gar nicht möglich. Ja? Man könnte den Strom nicht über ein Ladekabel führen, ja, welches man einigermaßen sinnvoll noch am Auto auch selber anstecken kann, ja.
So unterarmdicke,
wird ein bisschen schwer sonst.
Genau. Also beim Schnellladen, ja, ist 800 Volt ganz sicher der Enabler, ja. Mhm. Und darüber kam ja die ganze 800 Volt Technologie auch, ja. Mhm. Ein zweiter Grund ist, das Gleiche hat man auch hat man einmal bei der Energie in die Batterie rein, aber das Thema hat man auch bei der Energie aus der Batterie heraus.
Genau.
Ja, man muss einfach für die gleiche Leistung nur noch den halben Strom führen. Ja. Und der halbe Strom, ja, wenn man jetzt an die Leitungsverluste denkt, ja, die man in der Busbar hat, ja, oder in einer Leitung, ja, die Verluste, die man da drin hat, ist R mal I Quadrat. Ja. Das heißt, halbierter Strom, ja, eine signifikante Reduzierung der Verluste. Ja, das heißt, ich kriege mit einer 800-Volt-Technologie, kriege ich die Energie, die ich bei mir habe in der Batterie, die kriege ich effizienter auf die Straße. Das sind die großen Vorteile. Ja. Die Nachteile sind, 800 Volt heißt auch, ich muss mehr isolieren, ich muss die doppelte Spannung isolieren, ich muss die Isolation dicker machen.
Mhm. Ja. Also mehr Gewicht am Ende.
Das heißt, für eine E-Maschine ist 800 Volt erstmal unschön. Ja.
Okay.
Ich muss stärker isolieren. Ja. Auch für Werkstätten vielleicht. Ja, es ist ja doch ein Unterschied, ob ich jetzt in einer 400-Volt-Umgebung arbeite oder in einer 800-Volt-Umgebung arbeite.
Ja. Ist das auch arbeitsseitig so? Also ich meine, Patrick und du, ihr habt euch ja kennengelernt in einem Rahmen, wo es darum ging, glaube ich, wenn ich es richtig, korrigiert mich, Berufsschullehrer darin auszubilden oder fortzubilden, wie man denn mit der E-Mobilität dann an die Schüler weiter gereicht.
Ja.
Da ist ja genau das Ding. Ist das so ein Unterschied zwischen 400 und 800 Volt? Für mich war das so ein Hochvolt-Dinge, also Hochvolt ist Hochvolt ist Hochvolt und du darfst dann von 48 bis, ich glaube, mein bei 1000 liegt die Grenze, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Ist der gleiche Handschuh in Anführungszeichen.
Ja, ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig, ja. Im Gefahrenfall hat es aber einen Unterschied. Mhm. Ja. Denn wenn man an 400 Volt kommt, dann besteht noch eine Chance, dass man das Ganze irgendwie überlebt. Ja.
Okay.
Und
bei 800 Volt ist dann Licht aus.
Sind die Lichter ziemlich sicher aus. Ja.
Okay.
Also es gibt Pro und Kontras. Ja. Mhm. Ein Kontra ist auch noch, die 800 Volt Technologie. Summa summarum ist das aktuell noch teurer. Ja? Mhm. Also ein 400-Volt-Fahrzeug lässt sich günstiger herstellen als ein 800-Volt-Fahrzeug.
Mhm. Ja, man sieht es, also wenn man vielleicht der Transparenz halber für die Zuhörer, falls sie es nicht wissen, Porsche Taycan ist ein 800-Volt-Fahrzeug. Ja. Zum Beispiel.
Kia EV6 ist eins.
Genau.
EV9.
Ioniq.
Ioniq 5,
gibt's schon.
Ioniq 6.
Die können schön schnell laden. Ja, wie gesagt, es gibt für und wider. Mhm. Ja.
Verstehe.
Aber vor dem Hintergrund Schnellladen, ja, was ja schon für sehr viele Autokäufer ein wichtiges Kriterium ist,
zentral.
Ein Akzeptanzkriterium für die E-Mobilität, ja.
Ja.
Und auch das Thema Effizienz, ja, was letztlich ja wiederum Reichweite heißt, ja. Also die 800-Volt-Technologie schlägt schon in zwei wichtige Kerben.
Mhm. Ja, für mich war es vor allem auch bei der 800-Volt-Technologie, als ich mir das überlegt hatte, ist, du hast ja auch dann die Ladesäulenbetreiber und die wollen ja auch möglichst viel Strom in möglichst kurzer Zeit an den Kunden verkaufen. Vor allem, wenn sie in Kilowattstunden abrechnen, weil dann die Säule schnell wieder frei ist für die gleichen 25, 50 Euro, was auch immer, pro Ladung. Und wenn der dann da langsam zuckelt, dann kommen wir an das Thema Blockiergebühren. Und was für mich dann in meiner sozialen Ader halt irgendwie getroffen hat, war auch der Punkt mit, wenn ich mir jetzt nur einen Smart leisten kann, der mit seinem optionalen für 1200 Euro damals, glaube ich, auf 22 kW Spitze kommt, dann brauche ich halt einfach ewig. Und im Vergleich zum Taycan, der signifikant mehr kostet als der Smart je kostete, der ursprüngliche Fortwo, ist es halt einfach krass, dass wenn du kein Geld hast, dann zahlst du hinterher auch im Fahrverhalten mehr, was du ja früher nicht hattest. Wenn du früher eine S-Klasse fuhrst, dann hattest du ein riesiges Auto mit einem riesigen Motor und hast dann aber auch an der Tankstelle
Eine riesige Rechnung
gehabt. Während du den Polo fuhrst, sah das anders aus.
Mhm. Ja, sind interessante Gedanken, ja.
Mhm. Und dass das irgendwie auch paradox ist, wie sich das dann gibt, dass du Geld brauchst, um sparen zu dürfen.
Mhm. Ja, verstanden.
Deswegen sagt man, Luca, im Schwäbischen doch immer, von der Reiche kann sparen lernen. So ist es halt. Wo wir gerade über dein Multiplikatorprogramm, über das Weiterbildungsprogramm gesprochen haben, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, da haben wir uns hier die Frage gestellt in der Redaktion, können wir in Deutschland überhaupt E-Mobilität? Also wo stehen wir denn in puncto Fachkräfteausbildung, ja, in puncto Werkstattpersonal, geschult oder wie in dem Fall die Ausbilder geschult, die Berufsschullehrer geschult? Mhm. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Sind wir elektrofit?
Tja, gute Frage. Ja.
Ich habe jetzt gehofft, du sagst ja.
Ja, also ich denke, man muss auch wieder das differenziert betrachten. Ja. Einmal bei dieser Weiterbildung, ja, die ich da gegeben habe, wo du, Patrick, mit referiert hast. Da war die Rückmeldung schon, ja, dass was da jetzt gelehrt wurde, ja, dass das Neuland ist. Ja, also dass das das erste Mal so gehört wurde. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass da noch gut Aufholarbeit zu leisten ist. Ja. Das Positive daran ist, das Wissen über, ja, das, was wir da über E-Maschinen vor allem verbreitet haben, das wurde richtig aufgesogen, ja, wie ein Schwamm. Ja, das wollte richtig in die Köpfe, ja, dieser Multiplikatoren hinein. Ja, dort, man wollte sich neues Wissen abholen, ja, und ich bin überzeugt davon, dass dieses Wissen jetzt auch weiter dann multipliziert wird. Ja, diese Lehrer gehen jetzt wieder zurück in ihre Regierungsbezirke und multiplizieren dort weiter, ja, auf weitere Lehrer. Mhm. Und dort findet es dann praktisch Stück für Stück Einzug in den Berufsschulen. Ja.
Ja.
Und naja, ich habe das gemacht, diese Weiterbildung in erster Linie, naja, aus dem eingangs schon benannten Grund, ja. Wir müssen Klarheit schaffen, ja, wir müssen die Unsicherheit beseitigen, ja. Wir brauchen Leute, die sich selbst ein Bild davon machen können, ja. Wie funktioniert das Ganze, ja? Die wissen, dass da kein Hexenwerk drin steckt, sondern dass ich dort mitmachen kann, ja. Ja, ein Maschinenbauer, ja, der jetzt hier bei uns zum Beispiel Maschinenbau studiert, der kann an der Elektromobilität mitmachen. Der kann an der Batterieentwicklung mitmachen. Der kann in der Zukunft in der Batteriefirma arbeiten. Ja, der weiß es vielleicht nicht. Ja, ja, der weiß es aktuell nicht. Und das ist mir wichtig, ja, da praktisch diese Transparenz zu schaffen. Ja, es gibt nicht die eine Seite, ja, und Hilfe, jetzt Maschinenbau verbinde ich eher mit Verbrennungsmotor. Wenn der Verbrennungsmotor weg ist, was mache ich dann? Ja, das ist Quatsch. Ja, diese Disziplinen sind im E-Auto genauso vorhanden und gefragt. Ja, und darum geht es mir praktisch, ja, dieses eben, dieses aufzulösen, ja, dieses zu visualisieren, damit es die Leute sehen, ja, und sich damit identifizieren können.
Ja. Ich finde das total wichtig. Ich erinnere mich auch an den Podcast, den wir hatten mit Tobias Wagner, dem der ein oder andere wird ihn kennen als den Elektro-Trucker, der sich ja dann selbst, also vom Startup-Gründer dann wieder in das Angestelltenverhältnis gegeben hat und jetzt elektrisch LKW fährt und relativ charmant, wie ich finde, allen Leuten zeigt, dass selbst LKW fahren und der harte Logistikalltag mit dem Elektro-LKW machbar ist. Und er erzählte von seiner Ausbildung als Berufskraftfahrer und dass die letzte Seite noch irgendwie war, es gibt Wasserstoff oder es wird Wasserstoff-LKW geben, kriege ich nicht mehr ganz zusammen, wie er es sagte, aber von elektrischen LKW sprach da gar niemand und es findet auch schlicht nicht statt. Deswegen finde ich es umso schöner, dass du dann versuchst, über Multiplikatoren eben solche Wege einzuschlagen, um zu zeigen, was gibt's, was geht und wie kannst du teilhaben dabei.
Ja, ja.
Also das ist finde ich eine wahnsinnig honorige Sache, ehrlich gesagt, auch das so zu tun.
Ja, wir müssen gucken, dass wir die Generationen nach uns, ja, in diese Fachbereiche, ja, damit die sich damit identifizieren können. Ja.
Ja.
Denn aber ich denke, ja, wirklich, wirklich etwas leisten, ja, kann jemand nur, wenn er sich auch mit einer Sache identifiziert. Ja, wenn man in irgendwas hineingezwungen wird, ja, in dem man vielleicht keinen Sinn sieht, ja, warum soll ich dort 120% geben? Mhm. Ja?
Ja? Wenn es endlich ist, klar. Ja. Aber Marco, wo ist denn dann in deinen Augen, wenn du jetzt da ein Studi bei dir hast oder keine Ahnung, oder auch dich jemand einfach anquatscht oder auch uns dann nachher fragt, also schreibt das auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das wissen wollt, wo würdest du sagen, wo sollen die Leute sich hin entwickeln? Was sollen die sich angucken? Ist es das Thema Batterie, wo wir hier noch was reißen sollten? Ist es das Thema Elektroantriebe? Wenn ich jetzt der geneigte Ingenieur bin, der Maschinenbauer, von dem du jetzt mehrfach gesprochen hast, worin sollte der sich umgucken? Was glaubst du, sind die Felder, in denen man noch wirklich was holen kann? Und vielleicht auch nicht nur ein in einem kleinen nacharbeiten, sondern wirklich was geht?
Naja, also auf Komponentenebene hatten wir die Batterie genannt, auch bei der E-Maschine wird noch viel passieren und auch in der Leistungselektronik sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Über die Batterie hatten wir jetzt ja schon eine Zeit lang gesprochen, deshalb vielleicht jetzt kurz mal über die E-Maschine. Heute haben wir, ich sag mal, sehr, sehr klassische E-Maschinen, ja, das sind Radialflussmaschinen, ja, die haben halt einen Stator und einen Rotor. Im Rotor hat man entweder Permanentmagnete, ja, für eine permanent erregte Synchronmaschine. Das sind die Maschinen, die heute meistens draußen unterwegs sind. Ja. Auf der zweiten Achse hat man häufig eine Asynchronmaschine, ja, also ohne Magnetmaterialien im Rotor. Und darüber hinaus, ja, gibt es ja noch sehr viele weitere Maschinentypen, ja, mit einem großen Potenzial. Ja. Also eines, was sich mittlerweile ja schon in Serie befindet, ist zum Beispiel die fremderregte Synchronmaschine, ja, mit der BMW jetzt arbeitet, die Renault aber auch Renault schon ganz lange, ja, ja. Mit dabei hat. Ja, also fremderregt, das heißt, das Magnetfeld im Rotor wird über einen Gleichstrom aufgebaut. Ja, wir haben keine Magnete mehr im Rotor, trotzdem eine hohe Leistungsdichte. Ja, und zusätzliche Vorteile, ja, zum Beispiel eine bessere Regelbarkeit, ja, die Feldschwächung kann man anders ausprägen. Man kann aber das Rotormagnetfeld auch einfach abschalten, ja. Das heißt, man kann sehr, sehr effizient segeln, ja, kaum mit Schleppverlusten,
Ja. Im Prinzip kombiniere ich ja da von der permanent erregten Synchronmaschine, von der Asynchronmaschine mehr oder weniger beide Welten, aber ich habe dafür halt eine vergleichsweise aufwendigere Grundkonstruktion.
Es ist ein Stück weit aufwendiger, richtig. Ja, man braucht zwei Schleifkontakte mehr, ja, man muss ja den Erregerstrom in den Rotor hineinführen, ja, wobei da gibt es auch Alternativen.
Ich meine, Male hat was hatten wir vor vielen, vielen Monaten, ich suche es euch raus und schreibe es in die Shownotes, mit Dr. Berger, der lustigerweise übrigens Cousin, glaube ich, von dem Formel-1-Fahrer Gerhard Berger ist, am Rande erwähnt, was ich sehr lustig fand. Die haben, glaube ich, bei Male so einen Motor entwickelt, der das eben auch ohne Schleifkontakte auskommt, weil der BMW-Motor, meine ich, hat noch Schleifkontakte.
Der hat Schleifkontakte,
zumindest,
genau.
Also, soweit ich das
Stand der Technik sind Schleifkontakte. Mhm. Und ja, Male hat eine Alternative vorgestellt, auch ZF hat eine Alternative. Ja, wie kriegt man den Erregerstrom ohne Schleifkontakte in den Rotor? Also die fremderregte Synchronmaschine, da wird sich bestimmt noch was tun. Ja? Mhm. Die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Ja? Es gibt aber auch noch ganz andere Maschinenarten, ja? Nämlich neben den Radialflussmaschinen gibt es noch die sogenannten Axialflussmaschinen. Axial. Mhm. Ja? Und wenn man sich da mal anschaut, ja, was da möglich ist an Leistungsdichte, ja, dann sieht man
Wie heißen die von Mercedes, die Mercedes gekauft hat, die ins Getriebe bauen? Gerd wüsste das.
Yaso oder so?
Yasa-Motoren.
Wenn man sich das mal anschaut, ne? Gleiche Leistung, gleiche Drehzahl-Drehmomentkurve. Und wenn man dann die Radialflussmaschine am Tisch liegen hat, ja, und nebendran die Axialflussmaschine, das sieht man mal, ne? Was wir heute noch an Mehrgewicht eigentlich rumfahren, ne?
Ja. Aber die hat ja auch wieder irgendwelche Nachteile. Ich meine, die ist laut, die ist nicht, also die hat ja auch nicht nur Vorteile.
Ja,
aber
laut ist sie nicht unbedingt. Es gibt einen Nachteil, höhere Produktionskosten, ja. Relativ schwierig zu bauen, ja. Man hat halt doch dieses Lager in der Mitte und dann laufen diese Scheiben da mit einem ganz kleinen Luftspalt aneinander, ja. Mhm. Aber das sind, ja, von nix kommt nix, ja. Also, wenn wir erfolgreich werden wollen, müssen wir Probleme lösen. Mhm. Von nix kommt nix. Ja. Und das sind auch klassische Maschinenbauprobleme. Das sind Themen, ja. Das sind Themen, in denen wir Deutsche gut sind.
Weil du gerade sagst, weil wir Deutsche gut sind, und das finde ich super gut reinpasst, hatten wir auch schon im Podcast, müssen wir, glaube ich, bald mal wieder einladen, die Kollegen von Deep Drive, also das relativ junge Startup noch aus München.
Radnabenmotor.
Mit dem Radnabenmotor, die ja auch so ein bisschen, also eben nicht Axialfluss, sondern oh je.
Ja, ich kenne ihn schon, das ist ein Radialfluss-Doppelrotor.
Rotor, danke.
Genau.
Vielen Dank. Was hältst du von solchen Konzepten auch aus deinem Hintergrund und vor deiner Expertise?
Ja, man darf
wir hören immer wieder Leute, die sagen, Radnabenmotor für ihr Quatsch. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, nee, ja,
das ist das Ding.
Das ist der heiße Scheiß.
Ja, ja. Also erstmal muss man sagen, Deep Drive macht nicht nur Radnabenmotoren, sondern diese Doppelrotor-Technologie, ja, die gibt es auch als Zentralmotor.
Ja.
Ja.
Das ist auch die, glaube ich, jetzt erst in Serie gehen wird.
Und da ist sie genial. Ja. Was dort an Magnetmaterial gespart wird, ja. Wie dort das Wirkungsgrad Kennfeld, ja, designed ist, ja, von so einer Maschine. Das ist wirklich genial. Ja. Ob man das jetzt im Rad einsetzt, ja, oder im Zentralmotor, das ist nochmal eine andere Diskussion, ja. Aber die Technologie an sich, die ist klasse, ja. Denn, ja, man könnte ja meinen, als Außenstehender, eine E-Maschine, die hat einen Wirkungsgrad von, kann ich auch nicht sagen, 98%, ja. Was will ich denn da jetzt noch besser entwickeln?
Ja, genau, das ist ja das ist ausentwickelt.
Ja, genau, aber das ist Quatsch, ne? Denn diese 98%, die hat man halt im Nennbetriebspunkt, ja. Im Nennbetriebspunkt fahre ich aber kaum Auto, ja. Ich fahre meistens Auto, oder die meisten fahren meistens Auto im Teillastbereich. Ja. Und im Teillastbereich, da hat man halt dann einen Wirkungsgrad von, ich sag mal, irgendwas 80-85%. Ja. Also enorm Luft nach oben. Und da hat Deep Drive angesetzt. Ja. Das heißt, wenn man die Wirkungsgrad-Map von dieser Doppelrotormaschine anschaut, ja, und das vergleicht mit einer konventionellen Radialflussmaschine, dann sieht man insbesondere eben im Teillastbereich deutlich verbesserte Wirkungsgrade. Mhm. Ja. Das ist eigentlich der Bringer. Mhm. Ja. So, und ob man das jetzt ins Rad einbaut oder nicht, so im Rad macht, denke ich, nur Sinn, wenn das Fahrzeug zum Beispiel in Zukunft auch quer einparken soll. Ja, also diesen Schildkrötengang. Mhm. So, das angenommen, die Kunden wollen sowas, ja, dann macht das nicht Sinn, sowas mit einem Zentralmotor umzusetzen. Ja.
Ja. Sehr viele Zahnrädchen und sehr viele Gelenke.
Ja.
Verstehe. Okay. Vor dem Hintergrund, auch wie du vorher, wie wir ins Gespräch gestartet sind, mit wir müssen mehr machen und wir müssen uns da besser fokussieren. Viele Leute jetzt von Deep Drive beispielsweise waren mal bei Bosch. Und ich bin mir sicher, Kollege Rosen und Co. hätten auch diese Ideen bei unter der Bosch-Schraube in die Welt gebracht. So. Ja. Haben sie aber nicht, weil das konzernseitig vielleicht auch einfach schwierig ist, diese anderen Wege zu gehen.
Ja.
Fehlt es uns da mittlerweile an Startup-Kultur oder überhaupt in deinen Augen oder auch an, dass die großen Konzerne das zulassen, weil die zu prozessual arbeiten müssen,
zu wenig agil
wollen?
Ja.
Ja, ja. Um so ein bisschen New Work, Agilität reinzubringen. Ja.
Also das,
ist das Ding, was uns dann aufs Genick bricht?
Das glaube ich tatsächlich, ja, dass das tatsächlich ein Problem ist, ja. Wie wird hier aktuell in Deutschland, wie wird hier entwickelt, ja, wenn man sich die großen Entwicklungsabteilungen anschaut, wie da entwickelt wird, es ist fraglich, ja, ob dort Platz für Innovation ist, ja. Denn um Innovation hervorzubringen, aus meiner Sicht muss man nahe an der Materie sein, ja. Man muss ein Gefühl für Themen haben, ja. Man muss ein Gefühl haben, wie schwer ist Alu, ja. Wie schwer ist Kupfer zum Beispiel, ja. Wie lässt sich irgendein Material biegen, ja. Wie lässt sich irgendwas einlöten, ja? Ich denke, es gibt Elektronikentwickler, die hatten in ihrem ganzen Leben noch keinen Lötkolben in der Hand, ja.
Und das darf nicht sogar sein. Schon.
Das darf nicht sein, ja. Solche Sachen, das bricht uns das Genick, ja. Aber das ist nichts. Da können häufig die Entwickler gar nichts dafür, ja. Das ist halt in dieser Firma war das halt schon immer so, ja, dass ein Entwickler, ja, seine Zeit irgendwie am Computer verbringt, ja, und ja, irgendein Assistent dann vielleicht die Lötarbeit übernimmt, ja. So, ich denke, es hilft, ja, wenn auch Entwickler zum Beispiel, ja, oder Entscheider, ja, sich ab und zu nahe, ja, an der Materie befinden, ja, das heißt ein Stück weit zurück an die Werkbank, ja, wird uns, glaube ich, ganz gut tun, ja, und nicht entwickeln, als ob ich eine Legehenne, ja, in einem Käfig wäre.
Ja? Schönes Bild, also kein schönes Bild, aber
ja.
Sehr, sehr plastisch, ja.
Ja, man braucht den Raum, ja, man braucht Raum für was Neues, ja, man muss auch mal einen Gedanken denken dürfen, ohne sich vorher 10 Managemententscheidungen einholen zu müssen, ja, denn dann ist ja der Gedanke schon fast wieder zum Erfolg verdammt, ja. Aber so passiert Innovation nicht. Innovation passiert, ich habe einen Gedanken, ich probiere es aus, klappt nicht, ich mache weiter. Nächster Gedanke, ja.
Ja. Ja, aus das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Wird es keine Innovation geben.
Also, wo ist unser Erfindergeist, ja? Ich glaube, in den großen Firmen nicht, ja. Und deswegen gehen Entwickler, ja, die sich eben nicht in den Käfig reinsperren lassen, ja, die gehen in Startups, die machen da ihr Ding, ja. Und die entwickeln dann dort Technologie, die denken frei, ja. Die entfalten sich und dann passiert auch was. Mhm. Ja. So, ob das jetzt tatsächlich das Erfolgsrezept ist, ja, dass man sagt, wenn man etwas Neues bewegen will, muss man raus aus den großen Firmen. Das weiß ich auch nicht. Ich denke vielmehr, die großen Firmen sollten sich ein Stück weit wieder auf das besinnen, ja, auf dieses, ja, zurück an die Materie, zurück ins Produkt, ja, weniger Telcos, ja, ja, weniger Excel, weniger Dokumentation, ja, Funktionsentwicklung nicht nur über irgendwelche Ticker-Systeme, ja, sondern im besten Fall zusammen an der Werkbank.
Eigentlich musst du dir so eine Keimzelle einrichten, ne, dieses klassische Startup im Unternehmen Idee. Gab es schon oft, muss man vielleicht nochmal aufs Tableau bringen.
Ja, also, so etwas vielleicht. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Konzepte, ne? Und ein zweiter Fakt ist aber auch, ich hatte es ja schon gesagt, von nichts kommt nichts. Ja? Das heißt, was ganz entscheidend wichtig ist, ja, der deutschen Autoindustrie geht es aktuell nicht gut. Ja? und der deutschen Autoindustrie verdanken sehr viele Menschen hier in Deutschland ihren Wohlstand. Ja, also wir müssen aufpassen auf diese Industrie. Ja, wir müssen uns reinhängen, ja, dass es dieser Industrie wieder besser geht. Ja, denn wenn das Auto Deutschland auch noch verlässt, ja, wenn wir als Deutschland vielleicht kein Automobil produzierendes Land mehr sind, ja, was haben wir dann noch? Wir haben keinen Multimedia, wir haben keinen Mobilfunk, wir haben jetzt auch nicht irgendwelche super Rohstoffe, die wir verkaufen können, wir haben auch nicht super viel Energie, die wir verkaufen können. Ja.
Wir haben Datenschutz.
Wir haben die Normen, ja, aber ich weiß nicht, ob die Welt daran interessiert ist.
Ja.
Nein, wir müssen uns das Auto aufrechterhalten, ja. Und wir schaffen das auch. Der Zug ist nicht abgefahren. Ja, wir können aufspringen, ja, wir können da noch mitmachen, aber wir müssen es einmal wollen, ja, das heißt, es muss ein klares Ziel geben, ja, wir müssen die Mitarbeiter damit identifizieren, dass die einen Sinn sehen, ja, sich für dieses Thema einzubringen, und dann heißt es tatsächlich Hemdärmel zurück, ja, und arbeiten, ja, jetzt ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Die ist jetzt nicht.
Ist ein eindrucksvoller Appell, würde ich sagen. Du solltest dir über so eine Botschafterrolle vielleicht Gedanken machen. Das sehe ich da ganz
deutlich. Ein Ambassador, ja.
Ja, wirklich.
Ja, man muss es klar ansprechen, ja, denn es ist unsere Zukunft, ja. Und wir wollen auch in Zukunft im Wohlstand leben, ja.
Wär schon nett, ja.
Und dafür müssen wir ja jetzt mehr als denn je etwas tun.
Ich finde, das sind fantastische Schlussworte, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Nichtsdestotrotz, Luca wetzt schon die Fragenmesser. Ich sehe das an der Art, wie du dein iPad in der Hand hältst.
Fester denn je, genau.
Genau,
weil am Ende eines jeden Move-Podcasts kommen immer noch die kurzen A-B-Fragen, die wir auch dir nicht vorenthalten wollen, lieber Marco. Du sagst, dass du kennst den Podcast, das heißt, du kennst auch, du weißt, was auf dich zukommt. Fangen wir direkt an.
Erklär mal nochmal kurz, bitte.
Du musst dich für das Für oder Wider entscheiden. Es gibt eine Frage mit einem Entweder-Oder und beides ist keine Antwort und weiß ich nicht, auch nicht. Und Jein auch nicht. Deswegen Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
CD.
Ferrari oder Tesla?
Ja, Tesla. Trotz auch wenn der CEO des Italienischen aktuell bedenklich ist.
Okay. Ich dachte jetzt, du kommst zumindest mit dem italienischen Notebook-Inverter 800 Volt da. Okay.
Ich dachte, ich darf nur Ja oder Nein sagen.
Nee, verdammt.
Touché, Luca, touché.
Apple oder Google?
Google.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Letzteres.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Auto.
Im Auto, vorne oder hinten?
Vorne.
Kurzer Einschub, was fährst du für ein Auto?
Das haben wir ganz vergessen. Ich habe mehrere Autos. Ich mag Autos gerne und ich habe mehrere Autos. Ja. Und auch die gesamte
Zeit. So viel Zeit haben wir. Welche sind das?
Ja, ich habe ein Elektroauto.
Eins davon ist echt überraschend, kann ich verraten.
Ich habe ein Elektroauto. Ich habe auch einen großen Benziner. Ja.
Und du darfst Marken nennen und Modelle und Baujahre, wenn du das möchtest.
Das will ich nicht. Okay, und ich habe ein Auto, das habe ich selbst umgebaut auf Elektroantrieb.
Das ist mega cool.
Ja.
Und was ist das? Was es jetzt nicht mehr ist?
War mal ein Mustang und ein Ford Mustang. Aber bei dem war der Verbrenner kaputt.
Also was Altes.
Was Altes, ja. Hm. Und dann ist der Verbrenner rausgeflogen und ein Elektroantrieb hat Einzug erhalten. Zusammen mit dem Ganzen drumherum, was man eben noch braucht. Ja, also Batterien, Inverter. Vieles musste elektrifiziert werden, ja, zum Beispiel die Servolenkung musste elektrifiziert werden, der Bremskraftverstärker musste elektrifiziert werden, ja, also vieles musste umgearbeitet werden. Aber ja, ich bin beinahe fertig damit, ja, und jetzt hoffe ich ja auf Zulassung, ja, auf Straßenzulassung.
Mit E-Kennzeichen, oder?
Ja, da sind wir noch uns unsicher, ja, ob der ein E-Kennzeichen bekommen kann. Da gibt's wohl unterschiedliches Recht, ja, unterschiedliches deutsches und europäisches Recht. Da muss ich noch auf Rückmeldung, ja, von der Zulassungsstelle warten.
Spannend. Also ich weiß von einem GT86, der umgebaut wurde mit Nissan und Tesla-Komponenten, der eins bekommen hat.
Also ich hätte natürlich auch total gerne ein E-Kennzeichen. Ich hoffe mal, es klappt.
Der dann kein Mac-E ist. Hm. Aber egal. Lass uns hier fortfahren, wir schweifen ab. Im Auto dann, vorne oder hinten?
Nach vorne. Schon. Am liebsten am Fahrersitz.
Okay. Bist du ein guter Fahrer?
Na sicher.
Sagt das auch deine Familie?
Das sagt doch jeder, oder? Dass er ein guter Vater ist.
Natürlich.
Aber sagt das auch deine Familie über dich?
Ja, doch. Ich halte mich schon für einen guten Vater.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept All?
Ja, ich mache mir schon Gedanken.
Okay, also du denkst kurz nach und klickst dann auf Akzeptieren.
Ich überfliege es zumindest.
Okay, alles gut. In Sachen Wunsch-Adrenalin-Pegel, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder lieber Fliegenfischen? Wenn du einen Mustang hast, dann bist du doch...
Nein, ich denke, ich bin sehr ausgeglichen. Ja, mein Adrenalinspiegel ist im Mittelbereich, ja, und da ist auch ganz gut aufgehoben.
Okay, lass ich mal so stehen. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Was war das Letzte?
Nachteule oder Lerche? Bist du der Typ früh aufstehen, loslegen oder eher so lange in die Nacht rein?
Ah, nee, früh auf.
Okay.
Ja.
Eine Lerche.
Eine Lerche demnach. Hm. Marco, vielen, vielen Dank. An euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind wieder da in einer Woche am Freitag und freuen uns bis dahin auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Wenn ihr eine Frage an uns habt oder an Marco oder einen Themenvorschlag oder einen Gastvorschlag, schreibt es natürlich auch. Und Marco, weil wir nötigen allen Gästen dieses Versprechen ab, auch dir hier, so quasi direkt und live, fast vis-à-vis. Wenn es eine Frage gibt, die nur du beantworten kannst, dann dürfen wir die weiterleiten und du beantwortest die auch sicher, versprochen.
Ja, so machen wir das.
Cool.
Also, schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de, auch gern bei YouTube, iTunes, Spotify und wo ihr das sonst noch wegkommentieren könnt. Wir versuchen alles zu beantworten. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir sind dran. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Marco, nochmal an euch. Und dann tschüss,
vielen Dank
zum nächsten Mal. Ciao.